ein paar Stunden später steht der Arzt dann auf dem Flur, sagte dann den Satz, es ist soweit, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, aus medizinischer Sicht können wir nichts mehr tun. Von allem, was wir als Ärzte sehen, und ich muss mit Ihnen darüber reden, die Geräte abschalten, die Flüssigkeitszufuhr reduzieren oder abschalten, und dazwischen müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Meine Frau sagt, ich möchte verbrannt werden. Die ist das schon sehr entschieden. Und ich möchte, dass daraus ein kleiner Diamant entsteht. Und ich möchte, dass meine Tochter diesen Diamanten auch tragen kann. Und solltest du noch da sein, kriegst du auch ein Stück.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Heute bei uns im Studio ist Bodo Ramelow. Er ist frisch gewählter Vizepräsident des Bundestags. In Thüringen war er vorher 10 Jahre lang der erste und bislang einzige Regierungschef der Linkspartei. Dass es mal so weit kommen würde, war am Anfang alles andere als vorhersehbar. Als Kind hatten ihn die Lehrer schon abgeschrieben. Er war schlecht in der Schule, sie hielten ihn für faul. Besser wurde das erst, als klar wurde, dass es einen Grund hat, dass er nämlich an Legasthenie leidet, also an Leserechtschreibschwäche. Der Weg in die Politik führte ihn dann über die Gewerkschaftsarbeit von Hessen nach Thüringen und schließlich bis an die Spitze des Landes. Dort blieb er dann zur Überraschung der allermeisten ziemlich lange. Bodo Ramelow, ein linker Gewerkschafter aus dem Westen, der an Gott glaubt und sehr offen über seine Schwächen spricht. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich grüße herzlich.
Ramelow, was war die schwerste Entscheidung Ihres Lebens?
Die schwerste Entscheidung meines Lebens war wirklich beim Sterben meiner Mutter darüber zu entscheiden oder entscheiden zu sollen, ob die Geräte abgestellt werden. Es war 1988, 28. Dezember. Diese Entscheidung hat mich an die Grenzen auch des Selbstertragbaren dann mal gebracht. Und ich habe gespürt, was das für Menschen heißt, die auf einmal mit solchen Fragen konfrontiert sind. Ich habe den Arzt gespürt, der mir die Frage vorgelegt hat. Und ich habe gemerkt, am liebsten wäre ich in jedem Mauseloch verschwunden, als ich mit der Frage konfrontiert war.
Bitte nehmen Sie uns doch mal mit in die Situation. Sie sagen 1988. An welcher Krankheit litt Ihre Mutter? Wie ging es ihr? Wie war die Situation? Vielleicht beschreiben Sie auch mal, wie Sie sich in dieser Situation genau gefühlt haben.
Einmal ist es so, dass ich als Sohn, ich bin der jüngste von 4 Kindern, als Sohn sehr engagiert mich mit meiner Mutter auseinandergesetzt habe, als sie vor der Rente stand und sie eigentlich weiterarbeiten wollte. Und ich habe ihr dann geholfen, dass sie in Rente geht. Das ist einige Jahre zuvor gewesen. Also als sie starb, war sie 65. Es war so ihr 60. Geburtstag. Da habe ich dann mit ihr so gearbeitet und geackert, dass sie es schafft, in Ruhestand zu kommen. Hat dann noch ein wunderbares Jahr gehabt und dann kam auf einmal der Befund Magenkrebs. Erste Operation, zweite Operation, wir als Kinder mitfühlend und immer in der Hoffnung, das ist operativ begleitbar, das ist also lösbar. Es wurde dann aber doch deutlich komplizierter. Und dann gab es nochmal 3 gute Jahre mit der Krankheit. Und dann kam 88 der Rückschlag und wirklich der Verlust von den einzelnen Organen. Also es fing an, so zu streuen, dass der Körper viel schwerer belastet war. Und ich erinnere mich, ich bin zu ihr nach Worms gefahren und sie sagte, begleite mich doch mal zum Arzt. Und der Arzt, ein jüngerer Arzt, sagt zu mir, ich möchte Ihnen meine Akte geben, meine Patientenakte, und würde Sie bitten, mit Ihrer Mutter nach Mainz in das Krankenhaus zu fahren, zu meinem Doktorvater. Ich hätte da gerne einen zweiten Befund. Ich bin mir zwar sicher, wir reden über das Endstadium, das jetzt einsetzt. Da war meine Mutter noch gut zu Fuß, konnte selber sich bewegen und alles machen. Und dann merkte ich, dass diese Sachen eine Herausforderung für sie, für ihren Lebenspartner war. Das wurde sehr kompliziert. Abschied nehmen stand im Raum. Und ich war ziemlich gefordert, das muss ich sagen. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe auch in meiner Firma, also meiner Gewerkschaft zu der Zeit, alle Termine abgesagt und bin in der ganzen Phase bei meiner Mutter geblieben.
Und dann kam plötzlich die Frage, oder ein Arzt stellte Ihnen die Frage, ob Sie dafür sind, dass die Geräte abgestellt werden?
Nein.
Oder wie war das?
Erstmal ist es so, dass meine Schwester kam und sagte, es gibt eine Spezialklinik in Baden-Württemberg, die mit anderen Methoden an dem Thema arbeiten, Krebsbearbeitung. Ich hatte Skepsis, also das war nicht meine Welt. Wir waren dann in einer anthroposophischen Klinik und ich gebe das gerne zu, dass ich da eine gewisse Skepsis hatte. Aber ich merkte, diese Klinik ist ganz anders. Also ein Beispiel, alle Patienten, die dort in der Klinik sich behandeln ließen, wenn das Essen ausgeteilt wurde, gab es das nie im Bett. Zum Essen wurde aufgestanden und alle versammelten sich auf der jeweiligen Etage in dem Speisesaal. Und dort versammelte sich von der Putzfrau bis zum Oberarzt, alle gemeinsam nahmen das Essen ein. Das fand ich beeindruckend. Und so blieb es auch. Also in dem Prozess, den ich dann erlebt habe, erlebte ich eine Klinik, die völlig anders mit Menschen umgegangen ist. Mhm. Ich will das einfach sagen, weil ich das in dieser Deutlichkeit später nie mehr erlebt habe. Und so eine zweite Geschichte, dort dann Weihnachten zu feiern. Also wir sind in einer anthroposophischen Klinik und selbstverständlich wird trotzdem gemeinsam dieses Weihnachten gefeiert, weil das für meine Mutter, sie ist kurz vor Weihnachten dort eingeliefert worden, war es wichtig. Da war sie schon in dem Zustand, da bin ich mit ihr im Rollstuhl durch die Klinik gefahren. Und dann zwischen Weihnachten und Neujahr passiert etwas, was ich Abschied nehmen nenne. Also die Anzahl der Stunden, in denen sie wach war, wurde immer geringer und am Ende waren die wenigen Momente, in denen sie wach war, für mich so wichtig. Und gleichzeitig hat sie mir dann ihre ganze Beerdigung diktiert. Also alle Verwandten mit der Bemerkung, du kennst die doch nicht. Und da ist noch die Tante Minna und die Tante Friede und dort ist noch der zu benachrichtigen. Ich habe das alles brav mitgeschrieben und dann irgendwann, es ging so auf Silvester zu und es war klar, jetzt passiert etwas, Abschied nehmen. Hat sie nochmal uns alle zusammen, es war klar, Silvester werden wir alle bei ihr sein, meine Geschwister alle zusammen und auch ihr Lebensgefährte. Und das war Abschied nehmen, aber richtig spürbar Abschied nehmen.
Und hat Ihre Mutter dieses Signal gesetzt? Jetzt, Sie sagten gerade, jetzt passiert etwas. Oder war das Ihr Gespür zu sagen,
nein, das da war meine Mutter. Das war meine Mutter. Ach, an der Stelle war es meine
was
Mutter.
Was hat sie gesagt? Wissen Sie das noch?
Sag Heiner Bescheid. Das war ihr Lebensgefährte. Da sollten wir alle zusammen am Bett stehen, sollten auch zusammen spürbar sein. Und auf diesem Weg hin, dann war der Moment, da war sie auch wach. Da hätte ich immer noch gedacht, also wir werden uns mit einem Pflegeheim auseinandersetzen müssen. Und ein paar Stunden später steht der Arzt dann auf dem Flur und sagte dann den Satz, es ist soweit, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, aus medizinischer Sicht können wir nichts mehr tun. Austherapiert als Wort ist viel zu wenig. Wir stehen am Ende des Lebens, von allem, was wir als Ärzte sehen. Und ich muss mit Ihnen darüber reden, die Geräte abschalten, die Flüssigkeitszufuhr reduzieren oder abschalten. Und dazwischen müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und ich war da alleine, meine Geschwister waren nicht da. Und ich habe gesagt, ja, meine Geschwister kommen, wir werden das gemeinsam bereden. Und ich merkte auch, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden konnte, weil in dem Moment zwischen rational verstehen, was der Mensch sagt und emotional zu sagen, der hat gerade über deine Mutter geredet und der hat gesagt, du sollst entscheiden, dass du jetzt deiner Mutter das Leben beendest. Auch wenn das vielleicht so gar nicht gemeint war, sondern medizinisch war es komplett sachlich korrekt begründet. Trotzdem ist das erstmal, was dir die Beine weghaut. Ich stand da im Flur, habe mich dann erstmal hingesetzt und habe erstmal eine Viertelstunde gar nichts mehr gesagt.
Wissen Sie heute, warum er das gesagt hat, warum er das gefragt hat? Denn man hätte ja auch meinen können, das Leben Ihrer Mutter wird erstmal mit Geräten ad ultimum verlängert.
Ich habe mich das oft gefragt, aber ich habe das als das Besondere an dieser Klinik empfunden, dass man anders mit Menschen umgegangen ist. Das war auch beim Abschiednehmen. Also diese Szene mit dem Frühstücken, Mittagessen, Abendessen war schon ungewöhnlich. Und als das Sterben dann eingesetzt hat und als das Sterben formal eingetreten ist, der Tod eingetreten ist, kamen alle Beschäftigten und haben Abschied genommen. Und meine Mutter wurde auch im Krankenhaus 3 Tage aufgebahrt, weil die Seele soll sich verabschieden. Und da kann ich sagen, ich nehme das ernst, nehme das nicht ernst, als jemand, der an Gott glaubt und mit dem Glauben damit umgeht, hatte ich das als eine wohltuende Erfahrung gesammelt.
Also das war aus dem anthroposophischen Denken heraus, ja, eben jemandem möglichst natürlich und ohne medizinische Gerätebegleitung in den Tod zu entlassen.
Das ist meine Übersetzung. Mhm. So habe ich es verstanden, so habe ich es aufgenommen. Mhm. Und da ich ja weiß, dass es eine anthroposophische Fachklinik für Krebsheilkunde ist, kann ich nur sagen, bei mir bleibt in Erinnerung, dass ich dort eine andere Form von Umgang mit Menschen erlebt habe. Denn, wie gesagt, vorher hatte ich eine Hochleistungsklinik erlebt, die spezialisiert ist auf das Thema Krebs. Eine Koryphäe von einem Professor, das will ich alles gar nicht bestreiten, aber das Sprechzimmer war überfüllt, ein Stuhl zum Hinsetzen für meine Mutter war nicht da. Sie war kurz vorher noch gestolpert, hatte sich am Auge mit der Brille verletzt und ich habe dann um Hilfe gebeten und merkte, dass die sind alle überfordert, dieser Massenablauf, der da stattfindet. Und dann komme ich in diese Klinik und erlebe was ganz anderes, eine Ruhe, eine Entspanntheit und ein Miteinander tatsächlich, bei dem sich Menschen miteinander begegnen. Und beim Sterben war es so, dass wir nicht alleine gelassen wurden. Also erstmal, das begann damit, dass man gesagt hat, sie können im Zimmer bleiben.
Jetzt waren die Geräte schon abgestellt?
Nein, noch anders. Zwischen der Ansage, sie müssen sich Gedanken machen, wir wollen morgen oder übermorgen müssen wir anfangen, darüber zu entscheiden. Und dem Eintreten hatte meine Mutter entschieden zu gehen. Das heißt, die Geräte wurden nicht abgestellt. Sie ist gestorben. Mhm. Also deswegen sage ich, es ist so, ich kann nicht sagen, dass ich entscheiden musste, dass es so ist. Und auch meine Geschwister haben das nicht mehr entscheiden müssen. Der liebe Gott oder meine Mutter oder beide zusammen haben für sich entschieden, wir ersparen allen Beteiligten, dass es so ist. Aber es passt nur deswegen zusammen, weil ich vorher gespürt habe, sie hat Abschied genommen. Sie hat mir vorher noch Dinge notiert, die ihr alle wichtig waren. Und ich erinnere das so, sind ja mehrere Tage zwischen Weihnachten und Silvester, mehrere Tage, wo ich wirklich stundenlang an ihrem Bett gesessen habe. Und diese stundenlang an dem Bett sitzen und zu gucken, ob die Augen sich wieder melden. Die Augen waren immer weggeklappt, und also die Pupillen. Und dann merktest du auf einmal, waren die Pupillen wieder da. Und dann wusstest du, jetzt wird sie gleich anfangen, ein paar Worte zu sagen. Und dann hat sie mit mir geredet, als wenn wir im normalen Umgang sind. Das ging vielleicht eine Stunde und dann war das wieder vorbei. Dann konnte ich möglicherweise stundenlang keinen Kontakt zu ihr haben.
Hatten Sie die Frage, die der Arzt gestellt hat, denn für sich innerlich schon entschieden, als Ihre Mutter starb? Hätten Sie zugestimmt, wenn es zu entscheiden gewesen wäre?
Ich war hin und her gerissen, ununterbrochen. Weil auch diese Frage, so wie ich es verstanden habe, dass es nochmal einen Unterschied gibt, einfach einen Teil der Geräte abzustellen oder die Flüssigkeitszufuhr zu beenden. Da habe ich gemerkt, das ist eine viel tiefgreifendere Entscheidung, die mir abverlangt wird. Und ehrlich gesagt, hätte ich mich gerne davor gedrückt. Insoweit beschreibe ich, weil das war die Frage, als ich von dem Podcast gehört habe, was ist die schwerste Entscheidung? Und dann sage ich immer, das war sie. Ich habe viele schwere Entscheidungen in meinem Leben treffen müssen, viele unangenehme Entscheidungen. Ich habe viele Niederlagen erlebt. Ich habe Arbeitskämpfe begleitet und in den Arbeitskämpfen endete es ab und an auch mal mit großen Niederlagen. Das ist alles emotional in keinem Verhältnis zu dieser Entscheidung, sehr persönlich über das Leben der Person zu entscheiden, die dich geboren hat.
Also die schwerste Entscheidung, vor der Sie standen, mussten Sie dann gar nicht mehr entscheiden, weil Ihre Mutter durch ihren Tod der Entscheidung zuvor gekommen ist, aber waren Sie innerlich schon so weit sortiert und entschieden, dass Sie wissen, Sie hätten dem Arzt, dem Weg des Arztes zugestimmt oder Sie hätten widersprochen?
Nein, so weit war ich mit der Entscheidung nicht. Also in dem Moment nicht und deswegen war ich auch erleichtert, ich sag mal, dass der liebe Gott mir die Entscheidung abgenommen hat. Ich weiß intellektuell, dass ich mich für den Arzt entschieden hätte. Aber zwischen intellektuell wissen, also rational über eine Situation zu reden und emotional sie aushalten zu müssen, liegen Welten.
Haben Sie sich in diesem Entscheidungsprozess gefragt, was Ihre Mutter selbst wollen würde? Oder gab es sogar eine Willenserklärung Ihrer Mutter, etwa eine Patientenverfügung oder eine andere Aussage von ihr, dass sie sagt, Leute, wenn es mit mir zu Ende geht, lasst mich gehen, verlängert das nicht ohne Not.
Die Verfügungen, die es gab, waren die, die ich alle dann noch zu Papier gebracht habe. Aber das waren im heutigen Sinne keine Patientenverfügungen. Also heute würden sie von niemandem anerkannt werden. Ich habe mittlerweile mit meiner Frau zusammen, wir haben Patientenverfügungen beim Notar hinterlegt, auch abgestimmt miteinander, unseren Kindern gegeben. Also wir haben dort für Klarheit gesorgt, dass niemand mehr später vor so einer Entscheidung ohne eine Botschaft von uns sein soll. Und bei meiner Mutter war das so, es ist 88, war die Frage von Patientenverfügung. Da war vielleicht die Frage vom Testament und selbst das war nicht ordentlich gemacht. Also nicht ordentlich im Sinne, dass es juristisch unangreifbar gewesen wäre. Weil das mussten wir dann noch klären als Geschwister. Das haben wir aber alles einvernehmlich geklärt. Denn meine Mutter und ihr Lebenspartner waren nicht verheiratet, hatten aber gemeinsam Eigentum. Und das aufzulösen, ohne dass es da zu juristischen Friktionen kommt, ist auch nicht ganz banal. Also wenn du kein Testament und keine eigentumsrechtlichen sauberen Regelungen vorfindest. Auch da wieder alles, meine Konsequenz daraus, alles das ist gemacht. Wenn ich heute auf mein Leben schaue und mich mit solchen Dingen für mich auseinandersetze, sage ich mit meiner Frau und unseren Kindern, und zwar all unseren Kindern, wir sind ja auch eine Patchwork-Familie, die waren alle einbezogen, das ist alles hinterlegt und die haben alle die Dokumente auch entsprechend vom Notar bekommen, damit die darüber Bescheid wissen. Und da spielt die Patientenverfügung eine entscheidende Rolle.
Möchten Sie, dass Ihr Leben verlängert wird um jeden Preis oder?
Nein, das möchte ich nicht. Ich finde, also ich habe ja bei vielen Krankenhausbesuchen eben auch Patienten angetroffen, bei denen ich nicht weiß, in welchem Schwebezustand sind die eigentlich. Also wenn sie auf Menschen treffen, die seit 2 Jahren kein Bewusstsein mehr erreicht haben und die Frage, wie sollen Familien damit umgehen? So, jetzt will ich nicht damit sagen, dass man denen das die Geräte abstellt, weil die habe ich alle als vital lebendig erlebt, aber eben nicht im Bewusstsein. Und dann merkst du, an welchen Schwellen wir uns bewegen. Und immer die Hoffnung, wird derjenige wieder wach. So, jetzt kann ich aber unterscheiden. Bei dem Erkrankungsbild meiner Mutter war völlig klar, dass die Frage von mehrfachen Organversagen irgendwann zum umfassenden Organversagen führt. Also die Frage, dass der Körper den Geist verlässt, dass das am Ende nicht mehr funktioniert, das war absehbar.
Wie war das Verhältnis zu Ihrer Mutter? Sie hatten auch öfter drüber gesprochen, dass es da auch in ihrer Kindheit sehr schwierige Momente gab. Sie hatten schlechte Schulnoten wegen der Legasthenie, die erst später diagnostiziert wurde. Das wurde nicht erkannt und ihre Mutter hat sie verprügelt wegen schlechter Noten. War das dann auch am Sterbebett der Moment, wo sie drüber gesprochen haben nochmal, wo sie ihr verzeihen konnten?
Ehrlich gesagt musste ich ihr nie verzeihen, weil diese Schmerzen habe ich ja alle weggesteckt und ich habe eine Sturheit entwickelt, dass ich sie ja nicht mal gezeigt habe. Mhm. Also, und ich wusste, wann ich schreien musste, damit meine Oma kommt. Also ich will daraus keine Heldengeschichten machen, weil die Schläge meiner Mutter waren Verzweiflung. Mhm. Eine überforderte Frau, die 4 Kinder hat, wo der Ehemann chronisch krank ist, wo kein Geld reinkommt, wo wir nicht wussten, wie wir am Monatsende noch genügend Essen in der Küche haben. Und das bei einer Frau, die selber studiert hat, die studierte Hauswirtschaftsleiterin war, deren einzigste Tätigkeit beim Großziehen ihrer Kinder nachts in der Spülküche im Hotel war, sich ein wenig Geld dazu zu verdienen. Also in der Situation erzählen dann Lehrer dieser Mutter, ihr Sohn ist hochintelligent, aber stinkend faul. Und diese Verzweiflung führte irgendwann in der Spirale dazu, weil ich habe meine Legasthenie nicht gespürt. Ich kam mit 6 nach Hause. Dafür kriegte ich am Anfang noch keine Dresche, sondern erstmal Training. Also die erste Zeit war erstmal ausprobieren, wiederholen. Und dann wieder eine 6. Mhm. Und dann wieder dasselbe. Und so ging das dahin. Und irgendwann habe ich entschieden, also man kann das auch abkürzen, ich fälsche die Unterschrift meines Vaters und komme aus der Nummer raus, indem keiner merkt, dass ich da schon wieder eine Reihe 6 abgefallen. Das haben die natürlich dann irgendwann mitgekriegt. Dann kriegte ich richtig Dresche. Mhm. So, das war die einzige Ohrfeige, die ich von meinem Vater gekriegt habe. Mhm. Aber immer in meiner Erinnerung, in meiner Wahrnehmung, mein Vater, chronisch krank, der kam schon mit einer angeschlagenen Leber aus dem Krieg zurück, der hatte Gelbsucht, die hat er am Ende, also diese Gelbsucht in Kombination mit dem Leberversagen, er hat einfach weiter Alkohol getrunken und hat sich langsam totgesoffen. Mhm. Der war nicht ein chronischer Alkoholiker, wie man ihn sozusagen in einem völlig zerlederten Leben kennt, aber er hat kontinuierlich, obwohl er wusste, das ist für sein Leben schädlich, tödlich. Dann haben wir im Garten gefunden, wo er überall die Wermutflaschen vergraben hat, damit niemand sieht, dass er wieder heimlich getrunken hat. Und die schönste Zeit meiner Kindheit mit beiden Eltern zusammengenommen waren die Guttempler, IOGT, die Guttempler-Organisation, als mein Vater wirklich den Mut hatte, sich das einzugestehen. Und das waren 3-4 wunderbare Jahre. Und dann hat aber sein Körper ihn verlassen. Und auch da gehört ja zur Tatsache dazu, er ist in meinen Armen gestorben. Nur habe ich das als Kind völlig anders weggetan. Also ich habe beide Eltern im Nahbereich verloren, weil zu diesem Zeitpunkt, als er im Sterben lag, war er zu Hause in der Wohnung, also in seinem Bett. Meine Mutter war schon in Rheinhessen, weil wir umziehen wollten in ihr Geburtshaus, in den Ort, in dem sie aufgewachsen ist und in dem wir auch die Bäckerei und die Gastwirtschaft haben, die später sie und danach ich übernehmen sollte. Und da hat er, mein Vater, auch da wieder für sich entschieden, ich werde nicht mehr umziehen. Das haben wir erst gefunden, den Zettel haben wir erst gefunden beim Einpacken der Akten, als die Umzugsfirma da war. Und dann stand da drin, nur über meinen Tod.
Das heißt, da sitzt ein noch relativ junges Kind, Sie waren 8 Jahre alt, und hält den sterbenden Vater im Arm. Das ist eine psychische Überforderung, wie man sie sich wahrscheinlich kaum vorstellen
kann.
Wie ist es in Ihrer Erinnerung?
Wenn sie so wäre, da ich aber mit einem chronisch kranken Vater groß geworden bin, war das für mich ein Zustand, den ich kannte. Es war also nicht eine Überforderung in dem Sinne, dass er stirbt, habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt. Ich habe nur irgendwann gemerkt, er atmet nicht mehr.
Und Sie sind alleine zu Hause?
Ja, also ich habe dann Bescheid gesagt, der Großmutter, die eine Etage tiefer wohnte, dann ist ja nicht so wie heute, dass man Handy nimmt und mal anruft, sondern da muss man erstmal ans Schnurtelefon versuchen, die Mutter zu erreichen, um Bescheid zu geben, der Vater ist gestorben.
Sie mussten
als 8-Jähriger...
Weil eigentlich,
als die abgefahren sind, war der Umzugswagen bestellt an dem Wochenende, wäre meine Mutter zurückgekommen, die neue Wohnung war vorbereitet und eigentlich sollte die Umzugsfirma alles einpacken. Und der Umzug sollte vollzogen werden. Und das musste dann alles verschoben werden, weil erst die Beerdigung stattzufinden hatte.
Wie verpackt man das?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe das alles weggetan. Den Teil habe ich komplett weggetan, von mir externalisiert. Ich habe nicht mal geweint. Also bei meiner Mutter habe ich dann wirklich auch weinen können und auch weinen dürfen. Bei meinem Vater war das so, da ist jemand gegangen, von dem ich schöne Erinnerungen habe. Hochmusikalisch, ein unglaublich belesener Mensch und jemand, der alle Instrumente, Zupfinstrumente spielen konnte, Walzer, Gitarre, so, also die Musikalität von meinen Geschwistern kommt daher und wieder meine Legasthenie hat dazu geführt, dass ich diese Musikalität bis auf Blasen auf dem Kamm und Singen im Chor ist nichts angekommen, während alle anderen Instrumente spielen, weil die Fingerfertigkeit, die Links-Rechts-Fähigkeit beim Legastheniker deutlich gehindert ist.
Man kann Dinge sehr lange verdrängen, aber irgendwann kommen sie in der Regel raus. Ja. Wann ist der Tod und die Trauer über den Tod Ihres Vaters in Ihr Leben zurückgekommen?
Ich glaube, mit tatsächlich dem bewussten Abschiednehmen von meiner Mutter. Weil da habe ich mich von meinen Eltern verabschieden können. Da hat mich das dann alles eingeholt, dass ich wirklich Abschied nehmen konnte von von einer Kindheit, die deutlich geprägt war durch starke Momente, aber auch Herausforderungen. Aber eben auch die Fähigkeit, klarzukommen, auch Entscheidungen zu treffen, auch den nächsten Schritt wieder zu gehen. Also insoweit, ich sage immer, die Legasthenie ist eben nichts, was mich fertig gemacht hat, sondern was mir erst meine Stärken verliehen hat, mit denen ich heute arbeiten kann. Manch einer bewundert mich ja für mein Elefantengedächtnis. Das ist leider ein Effekt, der durch Legasthenie entstanden ist. Ich musste mir jedes Schriftbild merken. Insoweit ist es für mich keine Schwierigkeit, 30 Seiten aus dem Kopf zu diktieren.
Der Krebs hat nicht nur Ihre Mutter heimgesucht, sondern auch Ihre beiden Söhne. In welcher Situation war das?
Ja, zwei schwere Dinge. Das eine, mein Kleiner, wir kamen aus Jugoslawien. Nee, es war damals schon Kroatien. Es war wir haben noch die Reste vom Bombardement in dem einen Dorf gesehen und wir haben einen Überlebenden des KZ Dora besucht, den wir kennengelernt haben, André Bubalo, ein toller Mensch, der mit meinen Söhnen so großartig immer unterwegs war, wenn der in Thüringen war. Also wenn der zu den Buchenwald-Veranstaltungen kam, hat er immer meine Söhne genommen und die waren immer lachend unterwegs. Der hat das Krematorium in Dora überstanden. Und den habe ich in einer Szene erlebt, wo der meine Söhne irgendwann sagte, in Buchenwald war er immer fröhlich, weil das war nicht sein KZ. Und irgendwann sagt er, können wir noch mal nach Dora rüberfahren? Und ich sage, na klar, André, Kinder rein, unser Hund rein. Und dann mit André losgefahren, am Parkplatz unten in Dora stehen geblieben. Er nimmt meine Söhne an die Hand und ich sehe, wie er anfängt zu weinen. Ich habe meinen Söhnen danach nie mehr erklären müssen, was es heißt, in einem Konzentrationslager zu sein, weil für die immer die Erinnerung an André, der immer so lustig war, und dann hat er ihnen erklärt am Krematorium, was es heißt, hier Leichen reinzuschmeißen. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und den haben wir besucht in Split. Und auf der Rückfahrt fahren wir in Hessen ins Dorf rein. Und mein kleiner Sohn steigt aus dem Auto aus und kann sich nicht mehr richtig bewegen. Und ich denke, was ist denn? Hat er zu lange jetzt gesessen? Bin ich jetzt zu lange am Stück gefahren oder was?
Wie alt ist der Sohn in dieser Szene?
In meiner
Szene?
Erinnerung 12, denke ich. Ja. Und ich maule ihn noch an, so klassisch, stell dich nicht so an. Jetzt beweg dich doch mal, nimm doch mal den Hund und lass uns doch mal die Runde gehen und du. Grummel ihn, muffel ihn an. Weiß ich noch ganz genau. Und er sagt, es tut weh und schmerzt und völlig unbegreiflich. Und dann sagt seine Mutter, ich gehe dann nachher nochmal mit ihm zum Arzt, zur Ärztin bei uns im Dorf. Und ich fahre los nach Thüringen und sie ruft mich an und sagt, also komisch, das ist irgendwas in der Hüfte, ein Hüftschnupfen. Das war der erste Befund. Davon hatte ich noch nie was gehört. So. Und dann war aber die Blutuntersuchung ist gleich mitgemacht worden. Das hat die gleich routinemäßig gemacht. Und der Befund am darauffolgenden Tag, da schrieb mir die Mutter, also meine Ex-Frau oder wir sind befreundet, Leonie, schrieb mir, du musst kommen. Und dann wusste ich, das hört sich nicht gut an. Da war der Befund so eine galoppierende Leukämie, und zwar richtig galoppierend. Und dann ging es erstmal darum, was heißt das? Wie stoppt man das? Kann man das stoppen? Kann man das medikamentös behandeln? Was sind die Geschichten? Und dann haben wir angefangen, die unterschiedlichen Formen von Leukämie. Ihr Vater ist schon an Leukämie, an einer anderen Form von Leukämie auch gestorben. Deswegen war sie dann schon ziemlich belastet. Und das war ein gutes Team, also ich muss einfach mal sagen, Universitätsklinik Marburg, ein unglaublich tolles Team in dem Bereich der Krebsheilkunde, die sich wirklich um meinen Sohn gekümmert haben und dann irgendwann gesagt haben, wir brauchen eine Knochenmarkspende. Deswegen werbe ich auch immer für Knochenmarkspenden, lasst euch typisieren, lasst das machen, das gibt vielen Menschen einfach eine tolle Chance. Ging immer um die Frage, es gibt ein Medikament, das zieht das lange hinaus, also damals. Heute ist das zum Glück schon wieder medizinisch weitergegangen. Es gibt wirklich mittlerweile viel bessere Möglichkeiten schon. Aber damals war die Frage, wenn man zu lange dieses Medikament gibt, kann es auch umkippen. Also irgendwann reagiert der Körper nicht mehr. Also Knochenmarkspende. Und dann kam eine Spenderin aus England und der Arzt sagt, wir können das machen. Wir haben uns gefreut, alle zusammen, rein in die Klinik, die Spende kommt. Ich sehe das noch, wie die Ärzte von dem Team zurückkommen, weil wir die ganze Zeit dort gewartet haben. Und unser Sohn ist dann ja in dieses Zimmer, es sind ja Spezialzimmer, die so eine Überdruckkammer, so eine Art Überdruckkammer sind, damit sich keine Viren ausbreiten, keine Bazillen ausbreiten. Er hat die Chemoladung gekriegt, damit sein ganzes Inneres abstirbt. Knochenmark wird gegeben, wir hoffen drauf, zieht sich ein paar Tage hin. Ich weiß, ich bin im Landtag, Landtagssitzung. Der Professor ruft an aus Marburg und sagt, das Leben ihres Sohnes hängt nicht mehr am seidenen Faden, es ist ohne. Da bin ich aufgestanden zu Frau Lieberknecht vor, die war damals Parlamentspräsidentin, und habe gesagt, ich fahre jetzt. Hat gesagt, machen Sie das, Gottes Segen, viel Kraft. Fahr nach Marburg und dann haben wir Kriegsrat gehalten, die Mutter, Viktor und ich und Philipp. Und dann war am Ende so hin und her und irgendwann sagte der Professor, also es gäbe eine Möglichkeit, wenn Sie, also ich, das Knochenmark spenden könnten. Das ist nur die Hälfte, weil Sie sind nur die Hälfte. Eigentlich wollen wir das nicht. Aber wenn wir gar nichts mehr haben, also das ist die letzte Option, die wir noch machen können. Dafür müssen wir sie aber so mit Medikamenten aufpumpen, damit ihr Knochenmark produziert wie verrückt.
Und das haben Sie dann gemacht?
Aber mit Begeisterung. Und wenn man weiß, wenn man mich kennt, ich habe panische Angst vor Spritzen. Psychisch. Also ich intellektuell kriege ich das alles weg, aber wenn ich eine sehe mit der Spritze, sage ich immer Vorsicht, Vorsicht, fall gleich um. So, mittlerweile ist es aber auch nur noch Schauspielerei, weil alles gut. Und die Spritzen habe ich mir jeden Morgen selber in den Bauch gegeben. Also bei aller Panik, die ich hatte, für meinen Sohn zu sagen, so rinn.
Und es ist gut gegangen, es hat funktioniert, so ihr Sohn ist geheilt.
Ich habe stundenlang an der Apheresemaschine gelegen, ich glaube 13 Stunden ist mein Blut gewaschen worden und dieses Team in Marburg hat das so großartig gemacht. Und am Ende, wenn ich meinen Sohn heute sehe, fröhlich unterwegs, Haare wird er keine mehr kriegen, seine Glatze trägt er mit Freude, aber er ist so freudig unterwegs und da sage ich, das ist eigentlich... Da fange ich an mit der Krankenkasse, dass es bezahlt worden ist, mit einem leistungsfähigen Krankenhaus, bei dem eine Top-Behandlung stattgefunden hat und einem hochmotivierten Team von Menschen, die einfach helfen, dass man auch in so einer schwierigen Situation klarkommt.
Und Ihr anderer Sohn hatte auch Leukämie?
Der ist mit mir nach Berlin gekommen. Der hat hier gearbeitet, als ich Bundestagsabgeordneter geworden bin. Da reden wir also von vor 20 Jahren. Und der sagte mir, ich habe Schmerzen, deutet das so an und ich sag, mein Tipp, geh zu meinem Arzt und der hat ihn auch gleich drangenommen und da war ich auf dem Weg nach Bremen, wollte den regierenden Bürgermeister von Bremen treffen und hatte einen Termin, war alles vorbereitet und auf diesem Weg kriegte ich kurz vor Hannover eine SMS von meinem Sohn, ich kann dich nicht anrufen, mir geht's nicht gut. Und dann ahnte ich, die Reise ist hier beendet, bin in Hannover wieder umgestiegen, zurückgefahren, habe meinen Sohn geschnappt, bin zum Doktor, der Spezialist für Hodenkrebs und sagte, der Befund ist eindeutig, ein frühes Stadium, es ist zum Glück, aber muss operiert werden und wir haben uns dann angeguckt, ganz routiniert, wo macht man welche Operation und zweite Meinung und all dem, was dazugehört. Und dann passiert Folgendes. Wir kommen zum Urban-Krankenhaus hier in Berlin. Da wird er angemeldet und der Doktor sagt, ich begleite ihn. Also mein Urologe sagt, ich begleite ihn. Alles wunderbar. Und vor der Klinik steht der neue Klinikchef. Und das war der, der meinen Sohn Viktor in Marburg behandelt hat.
Ach.
So ist das Leben. Wo ich dann immer sage, unter diesen Umständen hätte ich sie ungern wieder getroffen. Ich freue mich, sie zu sehen, weil mein Sohn in Marburg von ihnen sehr gut behandelt worden ist und ich bin wirklich happy, aber die Umstände machen mich jetzt nicht gerade vergnügt. Und er sagt, ja, das verstehe ich. Ich verspreche Ihnen, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht. Und auch das ist alles gut gegangen.
Gott sei Dank.
Ja.
Sie haben zweimal erfolgreich den Tod bekämpft, Ihre Söhne leben. Sie haben sich aber sehr intensiv mit dem Tod beschäftigen müssen in Ihrem gesamten Leben. Auch in der Politik taucht ja der Tod immer wieder auf, zum Beispiel bei der Frage, wer darf eigentlich unter welchen Bedingungen aus dem Leben scheiden? Es gibt ja auch Menschen, die sich entscheiden zu sterben, weil ihnen das Leben aus verschiedenen Gründen nicht mehr lebenswert erscheint. Wie denken Sie über Sterbehilfe?
Ich habe eine sehr gute Freundin, die, also wirklich sehr enge Freundin, die sich bei dieser Schweizer Gesellschaft angemeldet hat. Also das Thema ist mir sehr, sehr konkret vor Augen, weil dieses Gespräch führen wir öfter. Ich sage ja, ich bin bekennender Christ, habe meine Schwierigkeiten, wenn wir Menschen anfangen, in das Leben einzugreifen. Wir reden jetzt eine ganze Zeit schon über Eingriffe ins Leben, die alle notwendig sind und lebensrettend sind. Und die Frage ist, an welchen Stellen soll der Mensch das Recht haben, für sich eine Entscheidung zu treffen, die sein Leben beendet. Jetzt haben wir genügend suizidale Fälle. Ostdeutschland ist ein weit über dem Durchschnitt liegendes Gebiet mit Suiziden. In Deutschland reden wir zum Glück nicht darüber, also zum Glück veröffentlichen wir es nicht, weil der Nachweis immer dann, wenn irgendwelche spektakulären Suizide passiert sind, wiederholt sich das in den Tagen massiv. Das berühmte Beispiel der Göltschtalbrücke, die Mörderbrücke, die Todesbrücke und sobald solche Sachen hochgejatzt werden, führt das sofort zu Nachahmungstaten. Also scheint ja das Thema Suizid ein reales zu sein. Das kann man ja nicht ausblenden. Also Menschen, die sich entscheiden, das Leben zu nehmen, weil sie am Leben keinen Sinn mehr sehen, im Leben keinen Sinn mehr sehen. Es gibt noch eine andere Facette, mit der ich mich beschäftigen musste. Ich habe zweimal Lokführerstreiks geschlichtet. Da spielt das eine zentrale Rolle. Jeder Lokführer erlebt in seinem Leben mindestens zweimal einen Tod vor seinem Auge. Das ist auch eine Situation, die wir uns fast gar nicht vorstellen können. Und deswegen ist das für mich eine Frage, bei der ich von der anderen Seite her komme.
Von der christlichen Seite?
Nee, ich komme von der Seite, dass ich sage, was sind die Bedingungen, um leben zu können? Und wann fangen die Bedingungen an, dass der noch Lebende zur Last wird? Und damit ein Druck entsteht, dass der sich das Leben nimmt. Also Soylent Grün, der Film. Das, wenn die da alle in das Kino gehen, das letzte Mal das Gift nehmen und nicht wissen, dass sie hinterher zu dem Nahrungsmittel verarbeitet werden, das die anderen zu essen kriegen. Dieser Film ist mir so unter die Haut gegangen, weil er sich ja mit der Frage beschäftigt, wie leben wir, wenn wir anfangen, Menschen in eine Situation zu bringen, dass sie ihr Leben nicht mehr als lebenswert ansehen. Was ist das dann? Ist das das, was ich über meine Mutter erzählt habe, also die Frage der ewig an Maschinen zu liegen? Ist das eine Antwort? Oder geht es schon darum, dass derjenige, der einfach gebrechlich wird, nicht mehr gut klarkommt und die Frage von jemandem, der am Ende Demenz hat oder keine Ahnung, also wo ganz andere Sachen eine Rolle spielen und die Gesellschaft sich überfordert sieht, mit dem Tod umzugehen. Und deswegen sage ich, wir müssen eigentlich über beides reden. Wir müssen über das Geborenwerden reden und über das Sterben reden. Und wir dürfen auch beim Sterben keine Tabus machen. Deswegen ist diese Hektik, immer wenn es um Sterbehilfe geht, sofort in Hektik zu verfallen oder Dogmen aufzubauen. Also wenn die Kirche dann sagt, wir fangen jetzt an, Dogmen aufzubauen, ist mir das auch nicht recht.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja in einem wegweisenden Urteil gesagt, jeder soll das Recht haben und auch damit ja auch die Möglichkeit haben, aus dem Leben zu scheiden, wenn er oder sie das selber für sich so wollen. Also die Willenskraft und die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Welche Rolle spielt das für Sie auch in Ihren politischen Überlegungen zu dieser Sache? Muss Deutschland das mehr regeln oder kann alles so bleiben, wie es ist?
Nee, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Also da bin ich ganz entschieden, weil da hat uns das Bundesverfassungsgericht auch ein paar Leitplanken aufgebaut und gesagt, da müsst ihr mal anfangen, deutlichere Entscheidungen zu treffen. Und dann sage ich, ich bin froh, dass es im Bundestag dort keinen Fraktionszwang gab, sondern dass man wirklich die einzelnen Gruppen, ich habe das selber, als ich Bundestagsabgeordneter war, in einem Fall mal erlebt, da ging es, glaube ich, um Pränataldiagnostik. Ich glaube, in der Abstimmung war ich Bundestagsabgeordneter, wo wir uns, und ich war ja religionspolitischer Sprecher, und wir haben uns bemüht, als religionspolitische Sprecher über die Grenzen der jeweiligen Partei hinweg andere Türen zu öffnen. Weil ich glaube, es ist wirklich notwendig, sich anzuschauen, die unterschiedlichen Facetten, die zu betrachten sind. Was heißt die Ermöglichung? Wie ermöglichen wir es? Was heißt es am Ende, eine Niederschwelligkeit zu erzeugen, die möglicherweise eine Sogwirkung nach sich zieht? Wo ich sage, wenn wir uns nicht darüber klar werden, wie wir ein gerechtes Leben organisieren und auch ein Leben organisieren, bei dem Pflegeheime nicht mehr nur noch die letzte Station sind. Also sozusagen abgegrenzt vom restlichen Leben. Bei all meiner Differenz, die ich zu Anthroposophen habe, aber an den Stellen sind die in einer anderen Form unterwegs. Und wenn ich unter diesem Aspekt mal auf das alte Klosterleben gucke, also mir ganz andere Ansätze unserer Kultur angucke, dann finde ich das da auch. Also dass die Frage des Miteinanderlebens auch heißt, miteinander zu sterben, also auch gemeinsam zu sterben, nicht jemanden alleine sterben zu lassen oder in der Not oder in der Situation, in der Not, in der er sich befindet, am Ende nur noch den Ausweg im Sterben zu sehen.
Das heißt, welche Regelung wünschen Sie sich? Was soll erlaubt sein und was verboten?
Die Möglichkeit muss für den Einzelnen selbst bestimmbar sein. Und am Ende müssen wir dann über einen medizinischen Vorgang reden, der es auch ermöglicht, um möglichst auch einen schmerzfreien Tod zu ermöglichen. Mhm. Auch da muss man die Kraft haben, drüber zu reden. Deswegen über Sterben zu reden, ist nicht eine unnötige Zeitverschwendung und ist auch nicht nur die Angelegenheit, mit der wir dann mit dem Bestatter reden, der uns den Abschied ermöglicht. Auch da habe ich einen tiefen Respekt vor dem Berufsstand der Bestatter, aber auch da, ich habe einige Freunde, die Bestatter sind und ich erlebe immer wieder, was das heißt, dort in den Situationen des Ausnahmezustands der Familien, die man antrifft, zu helfen, Ruhe reinzubringen. Auch da meine Erinnerung, das Massaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Und ich hatte, kriegt die Information, einer der Erschossenen ist ein Genosse in unserer Partei. Der Name sagte mir nichts. Und ich sag, ja, klar, ich war Fraktionsvorsitzender. Ich fahre jetzt raus ins Trauerhaus, melde mich an. Und die Tür geht auf und es ist eine Kollegin von der HBV, mit der ich Jahre zuvor in der Gewerkschaft gearbeitet habe. Und ich sage, was machst du hier? Ja, ich bin die Ehefrau. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Und dann hatte ich gerade den Tod meines besten Freundes begleitet in Hessen, hatte mir vorgenommen, nie wieder eine Trauerrede zu halten. Und dann treffe ich in dem Trauerhaus die Mutter und die sagt, wir möchten, dass du die Trauerrede hältst. Und ich habe in mir dann hineingehorcht, ob ich der Mutter jetzt sage, also ich wollte keine Trauerrede mehr halten. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und jetzt kannte ich die Person nicht. Ich weiß, wer er ist. Also ich weiß, was er gemacht hat. Aber ich habe mich dann erstmal einige Zeit in seinem Arbeitszimmer verkrochen, um mir seine Schallplatten, seine Bücher anzugucken, um ein Gefühl dafür zu kriegen, über wen rede ich eigentlich? Was heißt das eigentlich, Abschied zu nehmen? Und dann war die Bitte, ich soll ja nichts Christliches sagen. Die Mutter wusste nicht, dass ich bekennender Christ bin. Ich fand das trotzdem respektvoll. Und dann habe ich gedacht, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, Paul und Paula, die Legende von Paul und Paula, der Film, das Pudis-Lied, wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht oder es ist zu früh, dass er geht, je nachdem, wie man singt. Und siehe da, es ist ein Bibeltext. Und dann habe ich mit den Pudis eine Trauerrede ausgestaltet, um Abschied zu nehmen, damit man wirklich sich verabschieden kann. Aber ich habe gemerkt, wie viel Kraft mich das gekostet hat. Und das bedeutet für mich, über Sterben müssen wir reden. nicht um des Sterbens willen, sondern um des Lebens willen.
Wie stellen Sie sich Ihr eigenes Sterben vor? Wie wünschen Sie sich Ihr eigenes Sterben?
Ich möchte darüber eigentlich mir gar nicht vertieft Gedanken machen, weil diese Vorstellung irgendwie in einem Siechtum mich zu bewegen oder meine Erinnerung zu verlieren und es wäre für mich ein wenig bedrückend, um es so zu sagen. Und die Frage, ob ich nicht vorher dann lieber die Entscheidung treffen möchte, das nicht zu erleben, das ist das, über was wir gerade geredet haben. Und dann merken Sie, dass ich mich sehr ernsthaft damit beschäftige und ich habe Freunde verloren, die am Ende keine Erinnerung mehr hatten, wer mit ihnen redet. Ich habe Menschen, die sehr bekannt sind, die in der Öffentlichkeit gestanden haben, erlebt in dieser Phase. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland eine Kultur haben, dass man sich dann journalistisch nicht drauf stürzt. Dass so eine Person, dass man dann noch den Respekt hat, dass da nicht alles gezeigt wird, weil die Würdelosigkeit, die dann entsteht, weil niemand mehr außerhalb der eigenen Familie oder des Nahbereichs einschätzen kann, was da eigentlich los ist. Und unter diesem Aspekt finde ich, dass wir eine Kultur des Sterbens brauchen. Und ich glaube, da hat sich unsere Gesellschaft zu sehr entfernt. Wir haben Sterben als Normalität verloren. Mhm. Es wird als Anomalie gesehen. Aber Sterben ist am Ende unseres Lebens. Also die Wahrscheinlichkeit, nicht zu sterben, ist sehr gering.
Wie kann man das fördern, dieses Bewusstsein?
Zum Beispiel, wenn Sie mit sowas wie Ihrem Podcast anfangen, über sowas zu reden. Oder ich mich in Diskussionen auch dem stelle. Also die Frage, die wir diskutiert hatten in Thüringen beim Friedwald, war eine lange Diskussion. Es war eine umstrittene Diskussion und es war mühselig. Weil ich fand den Wunsch nach einem Friedwald sehr berechtigt, aber es ging fast kein Weg rein. Mhm. Weil man auf einmal gesagt hat, aber der Friedhofszwang ist das Entscheidende.
Müssen wir, glaube ich, kurz erklären, Friedwald.
Friedwald bedeutet, es ist ein Wald, tatsächlich im Wald, in der freien Natur, der ausgewiesen wird. Und dann sind bestimmte Bäume, an denen Menschen bestattet werden. Mhm. Und zwar ihre Asche. Und ihre Asche verwurzelt dann mit diesem Baum. Und dieser Baum ist dieser Person zugeordnet. Meine Cousine ist so in Mainz bestattet worden. Und bei mir in der Nachbarschaft, wo ich wohne, ist gerade ein Friedwald eingerichtet worden, in einer landschaftlich idyllischen, also in einer wunderbaren Landschaft zwischen der Bleilochtalsperre und Schloss Burg. Also einen traumhaft schöneren Baum kann man sich gar nicht wünschen. Mhm. Und manchmal denke ich, ja, auch diese Vorstellung anderer Religionen, anderer Kulturen, wir Christen sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod und hoffen darauf, dass wir dann beim lieben Gott ankommen und dann über uns Gericht gehalten wird. So erzählen wir es jedenfalls in unseren Gebeten. Ich denke aber einfach, es gibt eine andere Metamorphose. Also ich habe nicht diese bildliche Vorstellung, die sehr mittelalterlich geprägt ist. Davor war sie noch, also vor Luther war sie ja noch mit dem Fegefeuer geprägt. Luther hat dann das Fegefeuer abgelöst und hat gesagt, wir müssen alle auf unsere Art traurig und fröhlich sein. Aber andere Kulturen gehen mit solchen Fragen anders um. Und dann sind wir immer schockiert, wenn wir davon hören, dass es auch Kulturen gibt, wo der Leichnam aufgebahrt wird in der Höhe, damit die Vögel ihn abpicken.
Wie möchte denn der Christ Bodo Ramelow beerdigt werden?
Auch eine offene Frage. Ist interessant. Meine Frau sagt, ich möchte verbrannt werden. Die ist das schon sehr entschieden. Und ich möchte, dass daraus ein kleiner Diamant entsteht. Und ich möchte, dass meine Tochter diesen Diamanten auch tragen kann. Und solltest du noch da sein, kriegst du auch ein Stück. Und bei mir ist es immer noch offen, ob verbrennen oder Erdbestattung. Ich habe mich noch nicht mal entschieden, wo ich dann letztendlich beerdigt werden möchte. Denn tatsächlich auch da wieder. Ursprünglich waren unsere Gräber immer in diesem Dorf in Rheinhessen. Und meine Mutter ist die letzte von unserer Familie, die dort beigesetzt worden ist. Und ihr Grab haben wir jetzt gerade aufgegeben, weil die Zeit abgelaufen war. Und wir haben einfach als Geschwister dann Abschied genommen, auch an dem Grabstein. Und haben gesagt, wir geben den Grabstein frei. Und nehmen zur Kenntnis, dass in dem Dorf von der Familie keiner mehr wohnt. Es ist niemand mehr da. Da muss man einfach sagen, nach 300 Jahren Siedlungsgeschichte endet auch etwas, was man auch nicht romantisch irgendwie verlängern kann. Auch nicht, indem man ab und zu Grabpflege macht.
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Ich gehe davon aus. Die Frage ist nur, wie man sich das vorstellen soll. Ich habe keine Lust, mir das vorzustellen. Ich sage, es gibt da was anderes, von dem ich keine Ahnung habe. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Perspektive, dass das, was du so auf der Welt treibst, nicht ohne Spuren bleibt. Und ich freue mich immer, wenn ich Spuren von anderen sehe oder wieder treffe oder über was stolpere, wo ich sage, toll, dass ich da mal wieder mit konfrontiert werde. Und deswegen bin ich da, ich für mich ganz ruhig und beruhigt. Ob das ein materielles Leben ist, wie es manchmal übersetzt wird oder fälschlicherweise dann bekämpft wird, das halte ich für Quatsch.
Beruhigt sind Sie, weil Sie davon ausgehen, dass es ein angenehmerer Daseinszustand ist als der irdische?
Ja, also angenehm weiß ich nicht. Es ist einfach ein anderer. Also weil der, den ich im Moment erlebe, den finde ich durchaus spannend. Also nicht unangenehm. Ich habe viele Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebt, aber ich würde keine Sekunde davon missen wollen. Also es ist einfach prall gefülltes Leben. Mit dem Recht auch Fehler zu machen, mit dem Recht zu stolpern, mit dem Recht auch mal ungerecht gewesen zu sein und viel Gutes und viel Schlechtes erlebt zu haben, aber einfach pralles Leben zu erleben. Und deswegen wäre es Quatsch zu sagen, das Leben danach wird ein schöneres. Maximal wird's nur anders. Und ob das dann in Form eines Regenwurms oder einer Inkarnation einer Eidechse oder von sonst irgendwas ist, oder ich eben beim Herrn am Tisch sitze und warte, ob Aloysius aus Bayern im Himmel angekommen ist und die göttliche Botschaft dann zur Theresienwiese mal runterbringt und wir dann gemeinsam Halleluja singen.
Herr Ramelow, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.